Markus, heute musst du die Hosen runterlassen. Weißt du, wo deine Jeanshose produziert ist? Hast du darauf schon mal geachtet?
In Bangladesch oder so weiter, obwohl ich mal die gute Nachricht gehört habe, dass dank künstlicher Intelligenz, dass mittlerweile Jeans auch in Deutschland produziert werden können. Und sich dadurch die Arbeiterinnen da in diesen Ländern nicht mehr die Haut verätzen und so weiter. Allerdings ist die Kehrseite ja dann wieder, dass die dann erstmal keinen Job haben. Na, so einfach ist es auch alles nicht.
Das stimmt. Deswegen finde ich es ja so spannend. Weniger Fernost, mehr Made in Germany. Wir wollen ja so ein bisschen das Lieferkettengesetz auseinandernehmen oder runterbrechen. Und dazu habe ich dir einen schönen Artikel vom Focus Magazin mitgebracht. Da wurde nämlich mal recherchiert, was so eine Jeanshose alles bereist, bis sie im deutschen Geschäft für uns kaufbar wird. Rat mal, wie viel Kilometer bringt wohl so eine einzelne Jeanshose, verbringt die, bevor du sie kaufen kannst?
Ja, wenn du schon so fragst, wahrscheinlich, ich weiß nicht, 20.000 Kilometer oder
Ja, fast das Doppelte, also einmal um die Welt quasi. 40.000 Kilometer.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn, oder? Und das Schöne an der Artikel ist, also außer dass wir alle wissen, dass natürlich Baumwolle die Grundzutat ist und dazu schon allein irgendwie über 8.000 Liter Wasser gebraucht werden, um die verarbeitete Baumwolle überhaupt wachsen zu lassen, beginnt die Reise dann eben in einem Land, wo diese Baumwolle wächst. In dem Fall ist es Kasachstan. Da wird die Baumwolle geerntet und dort wird also das Wasser verbraucht. Dann geht es weiter in die Türkei, wo die Baumwolle zu Garn gesponnen wird. In Taiwan wird dann das Garn zu Jeansstoff verwebt. Dann geht es nach Tunesien, Nordafrika, um sie zu färben mit Indigo. Und dann ist aber noch nicht zu Ende. Dann geht es nach Bulgarien, damit sie veredelt wird, damit der raue Stoff auch weich wird, bekommt dann zum Beispiel italienische Nieten und aus der Schweiz irgendwie das Innenfutter. Und zur Endproduktion geht es zurück in den Osten, nämlich nach China. Dort werden nämlich jährlich fast 260 Millionen Hosen genäht. Wenig Lohn, viel Kinderarbeit. Dann muss es aber noch nicht zu Ende sein, weil wenn du diesen Stonewashed-Effekt, also dieses ganz helle, das wird dann mit einem Bimsstein in Frankreich erledigt oder mit Sandbläsern in der Türkei. Und dann erst geht's zurück, oder was heißt zurück? Dann geht's erst zum Zielort, in dem Fall Deutschland.
Also es hört sich an, dass eine einzelne solcher Hosen mindestens 4.860,20 € kostet.
Genauso
Mindestens,
ungefähr. Also
oder?
wir könnten sie uns gar nicht leisten oder nur.
Ja.
Aber das, ne, also die EU schätzt, dass über 10% des weltweiten CO2-Emissionsausschusses über eben Bekleidung verursacht wird. Das wundert einen ja jetzt auch nicht mehr so. Weil im Zweifel fliegen die ja um die Welt und es wird nicht alles auf Containerschiffen gemacht. Und nur 1% aller Kleidungsstücke laut Greenpeace wird mit recycelten Textilfasern dann wirklich auch wiederproduziert, sage ich mal.
Also die normalste Lösung der Welt müsste ja sein, dass man diese Umweltkosten, nämlich CO2-Ausstoß durch Schiffe, Flugzeuge und so weiter, dass die eben in die Kosten einfließen für so eine Hose, ne? Das wäre das Normalste von der Welt. Nur, tja, wie teuer wäre denn dann so eine Hose wirklich, wenn man das machen würde? Weil eigentlich müsste man es ja so machen, sonst.
Ja, so Vollkosten, ne, wie sie jetzt so ein Betriebswirtschaftler wie ich sagen würde, also dass alles reingerechnet werden müsste. Also manchmal frage ich mich aber auch schon, wenn ich so Jeanshosen von 300, 400, 500 € oder teurer sehe, also da müsste man vermuten, okay, die haben es reingerechnet, aber das
Haben Sie
ist ja,
wahrscheinlich nicht, genau, ja.
nee, nee, also die wird genauso produziert wie die, die, was weiß ich, woanders landet. Aber du hast ja schon zu Anfangs gesagt, auch in Deutschland, und ich habe jetzt gelesen, C&A. Kennst du die Geschäfte? C&A
Ich glaube
Innenstädten?
nicht, dass ich da schon mal drin war, aber
Echt?
Gesehen
Nein?
habe ich natürlich. Nee, ich gehe
Also.
zu den allen, nicht H&M und CA, das ist alles, ja, hört sich komisch an, aber ist mir alles zu billig. Also zu billig, damit meine ich, das kann nicht sein, dass das fair produzierte Klamotten sind. Dazu ist das zu billig.
Vermeintlich. Also bei C und A kostet in der Tat eine Jeanshose 58 Euro, was jetzt weit weniger ist als 200, 300 Euro, die in Mönchengladbach auch produziert ist, komplett.
Ah, okay.
Also das finde ich schon sensationell, weil gut, das macht bei denen jetzt auch erst einen einstelligen Prozentsatz aus von den gesamten verkauften Jeanshosen bei C&A. Aber mich hat das echt berührt, weil zweifach, weil anders als du bin ich schon als kleines Kind mit meiner Oma regelmäßig alle 4 bis 6 Wochen in die Großstadt Freiburg gefahren mit dem Zug. Und dann haben wir da nicht nur am Münster eine Bratwurst gegessen mit Zwiebeln, die bis heute sehr, sehr lecker schmeckt, sondern sind auch immer in den C&A dann gegangen. Und da hat meine Oma, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wirklich die Kleidung gekauft und für mich ist auch immer was Nettes dabei abgefallen. Also,
Die Frage
ich
ist jetzt
finde es.
natürlich, warum verkauft denn jetzt C&A nicht mehr von diesen Hosen? Ich meine, das ist doch ein unfassbarer Wettbewerbsvorteil und die Leute sind doch jetzt langsam alle sensibilisiert, was Umwelt angeht. Und meine Güte, so ein relativ niedriger Preis und dann auch in Deutschland produziert, also schadet der Umwelt nicht so besonders, ja? Warum verkaufen die die nicht?
Naja, die verkaufen die jetzt halt kurzen. Also es war wohl eine unternehmerische Entscheidung. Sie haben jetzt die Kapazitäten, aber eben für diese, sage ich mal, unter 10% Anteil ihrer gesamten Jeans, müssen jetzt natürlich erstmal abwarten, wie kommt es bei den Leuten an. Und bis jemand wie auch du jetzt, ne, das erfährt, ach, da gibt es in Mönchengladbach produzierte Jeanshosen,
Da
gucke
kann
ich
man
mir.
doch Werbung machen. Das macht doch der Trigema-Mensch da, der, wie heißt er, Gump, Grump, mit seinem Affen, der macht das ja auch. Das hat sich ja rumgesprochen. Also wenn ich irgendwas von Trigema sehe, ich gehe
Ja.
halt nicht einkaufen in Innenstädten und so weiter, ist mir alles viel zu hässlich. Aber wenn ich jetzt was von Trigema sehen würde, dann würde ich es wahrscheinlich eher kaufen, wenn ich es nicht hässlich finde oder so.
Ja, aber schau
Also
mal.
hat es ja geklappt. Also im Grunde müsste jetzt C&A müsste wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, mit dem Pony oder mit dem Dackel oder
Mal
Pinguin
so ein
irgendwie was
typisch
kommen.
deutscher Dackel.
Ja, oder wer kann denn reden? Genau, Krähen können reden und Papageien, irgendwie sowas, ein Papagei.
Naja, also ich sag mal, unternehmerisch ist es ja nicht immer so einfach. Also das eine ist, dass du es erstmal auf die Beine stellen musst und dann kommt der wesentliche Schritt, den du meinst, dann muss dafür die Werbetrommel gerührt werden, was wieder ein Vielfaches wahrscheinlich dessen kostet, was die Produktion. Das musst du dann aber im Budget haben und möglichst schnell Menschen finden, die auch sagen, ich bin noch nie im C&A gewesen, aber es wäre jetzt ein Grund, in C&A zu gehen oder es bei denen online zu bestellen, wie auch immer. Aber das sind ja dann wirklich unternehmerische, das musst du dann wollen und musst den langen Atem mitbringen.
Genau, die müssten dann im Grunde müssten ihre Jeans müssten dann im Grunde vor ihren Geschäften verkaufen, so wie so ein Eis oder so, damit so Leute wie ich, die nicht in solche Läden reingehen, genau, damit die einfach nur die Jeans kaufen können. Aber die entscheidende Frage ist ja natürlich, wie sehen diese Jeans aus oder gehen die noch schneller kaputt, als diese anderen Jeans alle kaputt gehen? Ja, wie sehen die aus? Sehen die genauso gut aus wie andere oder sind die qualitativ genauso wie die anderen oder sogar besser oder?
Also laut Eigeneinschätzung hatte ich gelesen, dass die Qualität mit einer Jeanshose, die für 158 Euro auf dem Markt erhältlich ist, sei sie durchaus vergleichbar. Aber ich gebe dir recht, also gerade bei Frauen, und das kann ich von mir selbst auch sagen, also als erstes muss ich erstmal gut aussehen an
Ja.
meinem Körper, ne? Und das ist ja schon, sage ich mal, heikel und manchmal nervenaufreibend genug, nach 100 Hosen dann endlich mal eine zu finden. Mir ging es auch so. Und dann war, ich kann mich noch echt gut erinnern, dann habe ich, mein zweiter Blick war auf, ich gucke ja dann immer entweder auf Zutatenlisten bei Lebensmitteln oder eben bei Kleidung wirklich auf die Innenlabels, also die weißen Nähte oder Informationen, die da drauf gedruckt sind. Und da war zum Beispiel Made in Italy. Und das hat mich dazu veranlasst, nachdem ich mich in der Jeanshose wohlfühlte, dass ich seitdem nur noch von dieser Marke meine Jeanshosen kaufe.
Aber die Sache ist ja die, dass die Jeans bei den, dass die normalen Jeans, dass sie da von Bangladesch und Vietnam und keine Ahnung, wo durch die ganze Welt geschippert wird, das macht ja nicht das Aussehen dieser Jeans besser. Insofern, was spricht dagegen, dass jetzt eine italienische Firma, ich würde immer sagen, Italien heißt für mich immer Geschmack, ich würde immer eher einem Kleidungsstück trauen, was in Italien gemacht wird. So, aber wieso machen die das dann nicht in ihrem Mönchengladbach? Italien hat ja sicher auch ein paar Mönchengladbachs. Und wieso machen die das dann da nicht einfach? Ja, wo es doch entscheidend tatsächlich auf den Geschmack wahrscheinlich ankommt, weil die Qualität, ein bisschen Haltbarkeit und so, das müsste man ja hinkriegen, ne? Warum dann dieser wahnsinnige Prozess? Um die Kosten zu senken, obwohl es im Grunde für die Menschheit
Klar.
insgesamt viel teurer wird, oder?
Genau, es geht um die individuellen Kosten für ein Unternehmen.
Das
Klar,
ist ja
das
echt irre,
ist,
ne? Für die Menschheit insgesamt wird es viel teurer und für so ein einzelnes Unternehmen wird es dadurch billiger. Der Profit wird höher. Okay, für die Kunden wird es vielleicht auch billiger, ne? Ja.
ja,
Aber um
irgendwann.
wie viel eigentlich? Um wie viel billiger wird so eine Hose eigentlich, wenn sie durch die ganze Welt transportiert wird?
Naja, also in Zeiten der Globalisierung, in der wir uns ja schon seit Jahrzehnten befinden, hängt es natürlich wirklich von der eigenen Kostenrechnung ab, von der Marke oder von dem Unternehmen. Also ich stand ja auch mal, wie du weißt, vor mehr als 10 Jahren vor der Entscheidung und habe den Teammaker, also den doppelwandigen Thermobecher, die Produktion von China nach Deutschland geholt. Jetzt muss ich aber zugeben, das habe ich nicht freiwillig gemacht. Ich bin auch nicht freiwillig nach China gegangen, weil einfach die Produktion von Thermobechern, von Doppelwandigen, nur noch in China stattfindet.
Sag nochmal
Ne?
eben, die doppelwandigen Thermobecher, die bringen was?
Das sind ja die Thermobecher, wo du deinen Kaffee für unterwegs oder Tee eben, damit er heiß oder auch Kaltgetränke kalt bleiben. Also dieses Doppelwandige hat eben diesen Thermoeffekt, dass die Temperatur, die du reingibst, dann über ein paar Stunden zumindest gehalten wird. Und diese Art der Produktion, dieses Doppelwandige, ist komplett nach Fernost, abgewandert. Und ich hatte da eben auch ein paar Jahre den Teammaker produzieren lassen und wir haben den dort aber nicht dicht bekommen. Also der ist immer irgendwo implodiert und ist undicht geworden. Und dann
Moment
habe ich.
mal, woran liegt das? Weil du hast ja gesagt, dass im Grunde das ganze Geschäft der doppelwandigen Thermobecher ist nach Asien
Ja,
abgeflossen. Also
genau.
müssen die doch da dichte Thermobecher haben, oder nicht?
Ja, hatten sie damals, aber nur für Temperaturen bis 70, 80 Grad, was für einen normalen Kaffee to go reicht. Aber bei mir ging es ja um Tee. Und der normale Teetrinker zu Hause stellt den Wasserkocher an, lässt aufkochen und gießt dann in den Thermobecher rein. Und das
Ah,
sind
das ist
dann.
also heißer, also 90 Grad. Nee, wie heißt es denn?
Bitte?
90, ne? 90
Genau,
Grad oder?
90, und ich meine, wenn du direkt aus dem Wasserkocher, die wenigsten warten ja, dann ist es 100 Grad minus 2, 3 Grad, ne? Also pro Sekunde oder Minute kühlt das ja dann relativ schnell auch ab. Und das haben wir da nicht dicht bekommen. Und dann bin ich doch nochmal, und ich habe wirklich nur durch Zufall jemanden gefunden, auch noch in NRW, also nicht nur Made in Germany, sondern auch noch direkt in regionaler Nähe. Und das hat aber dann im Nachgang dazu geführt, dass ich dachte, schau mal, also zum einen fand ich es schon immer blöd zu warten, bis der Container aus Fernost kommt. Und dann weißt du ja nicht, ob das, was du bestellt hast und das, was du vereinbart hast, da auch wirklich ankommt. Ne? Für was ist es produziert? Sind keine Weichmacher drin, Bisphenol A, also diese ganzen Sachen, die wir nicht mehr in dem Kunststoff haben wollen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn du weiterentwickeln willst und sei es nur eine neue Farbe, was ja erstmal nur eine Variante ist, aber wenn du sagst, ich möchte nochmal ein anderes Sieb drin haben oder eine andere Form, musst du das ja immer auf der Distanz machen. Da konnte ich also einfach ein paar Kilometer weiterfahren und schon stand ich in der Produktion. Und letztendlich habe ich es natürlich auch versucht, in der Kommunikation, also sprich Werbung, wie jetzt nochmal zurück C&A, das natürlich nach außen zu kommunizieren, dass der Made in Germany ist und nicht Made in China. Die
Ja, bringt das was?
Erfahrung war aber leider, dass das erstmal gar niemanden interessiert hat, ne?
Kann das sein, dass Deutschland Made in Germany, dass das gar nicht mehr so einen guten Ruf hat wie früher? Dass die Leute das zwar gut finden, dass es eben nicht so umweltschädlich ist, weil es nicht so viel rumtransportiert wird, aber andererseits traut man ja auch diesen Siegeln nicht mehr. Made in Germany, wie gesagt, kann ja auch irgendwie in der ganzen Welt rumgejuckelt sein, weil ein Produktionsschritt ist dann halt in Deutschland gemacht worden, dann nennt man das Deutschland, Made in Germany, und außerdem ist eben Made in Germany, ja, ist das überhaupt noch, sind das so Qualitätsprodukte? Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, genau. Also es sind ja zwei. Ich glaube, also das Image von Made in Germany, dieses weltweite Positive, kommt ja aus der Hightech-Ingenieursleistung, ne? Dafür stand ja Made in Germany nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, dass wir eben so tolle Ingenieure haben und das produziert bekommen. Dieses Nachhaltigkeitsthema, dass eben dann ein Produkt Made in Germany nicht erst 40.000 Kilometer durch die Welt reist, sondern hier in Mönchengladbach produziert wird, kommt ja erst so langsam auf. Und wir wissen aber alle, dass wenn wir gefragt werden, willst du nachhaltig konsumieren und würdest du Made in Germany unterstützen, sagen natürlich die meisten ja, ne? Die Frage ist aber, kaufen sie es auch?
Ja, die Frage ist wahrscheinlich eine Frage des Preises, ne? Ich glaube, dass die Leute, also ich sag mal, 80% der Leute in unserem Land interessiert das sowieso nicht so besonders. So, aber die Leute, die so einen doppelwandigen Thermo-Teebecher kaufen, die sind natürlich schon irgendwie, ja, die haben sowieso ein bisschen mehr Geld, ne? Die achten auf sowas vielleicht ein bisschen mehr. Ja, und dann kommt es eben drauf an. Also wenn das jetzt nur 20 Cent teurer wäre, ich glaube dann, und dafür das gute Gewissen, ist halt eine Frage, wie viel teurer wird's, ne? Was ist denn da für, was für Preisunterschiede sind das?
Also wir hatten im Verkaufspreis, also ne, der dann im Webshop steht oder am Regal, waren wir im mittleren Bereich. Aber du siehst ja jetzt auch wie bei C&A, wenn du fragst, ja, warum fahren die da die Produktion nicht hoch und produzieren alle Jeanshosen, ne, nur noch in Mönchengladbach, wo ich sage, es geht. Erstmal von heute auf morgen geht das nicht. Und dann musst du dazwischen erstmal Werbung machen, was auch erst wieder viel Geld kostet, um dann so eine Kapazität, also Stückanzahl, produzieren zu können, dass du darüber skalieren kannst. Also sprich, dass die Fixkosten sich dann auf eine größere Menge verteilen und damit kostengünstiger werden kann, ne? Das geht ja alles immer nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess. Aber wichtig ist es ja erstmal, dass er angestoßen werden kann, weil ich finde schon, dass es darum geht, auch aus diesen Nachhaltigkeitsthemen positive Vorteilsargumentationen dann auch kommunizieren zu können, ne? Und das ist auch eine Innovation, wenn du sagst, hey Leute, ne, ich habe hier geschafft, eine Jeanshose für 58 Euro in Mönchengladbach zu produzieren. Klar muss jetzt noch der Style dir gefallen, ne? Weil eine Hose, die dir nicht gefällt, die kaufst du auch nicht, auch wenn
Aber wie
sie.
gesagt, das darf ja keine Rolle spielen. Das hängt ja vom, das kann ja nicht für den Preis so entscheidend sein, oder? Wie das Ding aussieht. Oder ist das ist ja keine Kostenfrage, wie gut eine Jeans aussieht, oder doch? Weil man eben die Designer irgendwie dementsprechend mehr bezahlen muss, oder?
Naja, gut aussehen ist ja relativ. Also ich sag mal, du willst ja einen anderen Style haben als ich, ne? Also das ist ja Aussehen und gut finden ist ja rein subjektiv und da ist halt ein gerader Schnitt oder wie auch immer. Ich möchte jetzt gar nicht da in die Fashion-Details gehen, aber klar ist das unterschiedlich. Also selbst bei einem Thermobecher macht es einen Unterschied, ob dir die Form gefällt oder nicht, weil du hast den bestenfalls jeden Tag mit bei dir und du willst halt auf was gucken, was dir gefällt. Ne? Und wenn es dir halt nicht gefällt, das war bei unserem Teammaker auch, den konnte man gut finden oder nicht, den konnte man sich leisten wollen oder nicht. Aber wenn du den nicht gern in der Hand nimmst, dann steht der da zu Hause rum und das ist dann eigentlich unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkt das Schlimmste, wenn es nicht genutzt wird. Ne? Weil richtig nachhaltig wird es ja erst, wenn die Nutzungsdauer so lang wie möglich ist.
Jedenfalls hätte ich jetzt mal Lust, mir so eine C&A-Hose anzugucken und anzuprobieren, aber eben nicht bei C&A, ja, nicht in diesen Läden, wo so viele Menschen sind, wo man sich durchfragen muss, wo ist was, wo Rolltreppen sind, wo man aber irgendwie durch einen halben Laden muss, um zu der Rolltreppe zu gelangen, damit man an möglichst viel Produkten vorbeigeführt wird, dann diese Staubsaugerluft da und sowas, kann ich alles nicht ab. Also ich kaufe eigentlich immer, Ich kaufe immer nur in kleinen Läden. Und
Ja.
ja, da müsste so eine C&A-Hose mal liegen. Ja? So möglichst im Schaufenster, dass ich direkt sehen kann, okay, sieht gut aus, geh rein, probier an und bin 2 Minuten später wieder raus. So kaufe ich jedenfalls ein normalerweise. Ne? Nicht lange gucken müssen, also wenn ich das irgendwie nicht schön finde, was ich sehe, dann ziehe ich es erst gar nicht an. Also sowas, so eine Art.
Aber ich finde ja schon erstmal positiv für heute, das können wir schon mal als Zwischenfazit festhalten, dass du dich nicht als bedrängter Konsument fühlst, was du ja auch schon hattest, als wir das Thema in unserem ersten Podcast hatten, ne? Du erinnerst dich, da hast du dich von deiner Umwelt bedrängt gefühlt, du musst nachhaltig kaufen, sondern heute haben wir eher das Thema, dass wir fragen, müssen Unternehmen eigentlich dazu genötigt werden, nachhaltig zu produzieren, damit sich nicht der Konsument so viel, der Käufer nicht so viel Gedanken machen muss, sondern ja,
Das
letztendlich
ist
der
ja sowieso,
Unternehmen dafür
ja,
verantwortlich
das
ist.
ist ja sowieso so unmöglich und ich glaube, da sind eben auch viele, viele Grüne auf dem Holzweg. Also irgendwie das dem einzelnen Menschen zu überlassen, das Klima zu retten, also das ist dermaßen verrückt. Ja? Also meine Güte, Leute, die mir sehr nahe stehen, die sehen das auch so und die glauben und die sagen mir, wenn ich aus dem Haus gehe oder wenn ich nur einen Raum wechsle, ich soll das Licht ausmachen in meinem Zimmer. Meine Güte, ich habe dann bei mir poppt dann sofort irgendwie Singapur auf oder irgendwie eins dieser anderen Länder mit diesen vielen Leuchtquellen und so weiter. Und von mir selber hängt es eben einfach definitiv nicht ab. Ja. Jedenfalls kannst du das den, die allermeisten Leute ticken da wahrscheinlich auch so wie ich, nämlich unmoralisch, aber es ist einfach ein Fakt. Ja. Es führt einfach zu nichts. Ja. Also insofern musst du das irgendwie gesetzlich regeln, was dem Einzelnen zu überlassen und dass wir Einzelne immer ein schlechtes Gewissen haben und überlegen können, wie wir dazu beitragen können, die Welt zu retten. Also ich, also
Also dann ist dir eine Ökodiktatur lieber als der individuelle
Ökodiktatur, hör mal, Diktatur, Nick.
Mensch.
Ökodiktatur ist ja nicht alles schwarz und weiß,
Ja, aber
ja.
das ist doch die Konsequenz aus
Nein,
deiner
die
Aussage.
Konsequenz ist, was ist Diktatur? Sind Regeln immer eine Diktatur? Sind rote Ampeln, ist das eine Diktatur? Ist das eine Verkehrsdiktatur, weil wir rote Ampeln haben und Geschwindigkeitsbegrenzung, ja? Und genauso musst du eben einfach auch Begrenzungen haben, was die Umwelt angeht. Da muss sich halt so eine Gesellschaft muss sich eben verständigen, was sind ihre Ziele, ja? Und wenn sie bestimmte Ziele hat, dann musst du sehen, wie sie das erreicht. Denn das funktioniert nicht dadurch, dass man es dem Einzelnen überlässt, ja? Selbst wenn die Deutschen vielleicht ein bisschen braver sind, was Mülltrennung angeht und so weiter, aber letztlich rettet das den Planeten auch nicht. Ja? Also insofern muss man schon, wie du ja richtig sagst, finde ich jedenfalls, muss man eben Anreize setzen und den Leuten das schmackhafter machen. Die müssen was davon haben. Ja?
Okay, jetzt macht die Politik, diskutiert so ein Lieferkettengesetz. In Deutschland gab es das schon, da hieß es noch viel schöner, nämlich Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ich habe es nachgelesen. Und jetzt soll es auf EU-Ebene verabschiedet werden. Und im allerletzten Moment hat die FDP sich geweigert und so musste sich Deutschland, glaube ich, enthalten oder dagegen. Also das geht gerade nicht weiter und wird weiter diskutiert.
Ja, soweit, ich bin natürlich kein Experte. Ich hätte früher immer gesagt, also Lieferkettengesetz bedeutet ja irgendwie, dass keine Kinderarbeit und faire Produktionsbedingungen und sowas alles, ne? So, das ist ja alles selbstverständlich, ne? Das ist ja unfassbar, dass man über solche Selbstverständlichkeiten überhaupt reden muss. Andererseits bin ich jetzt in neuester Zeit, bin ich so grundsätzlich der Meinung, dass wir in Bürokratie ersticken. Und dass wir diejenigen, die unseren Wohlstand produzieren, nämlich die Unternehmen, dass wir die immer mehr gängeln. Und das sind so Leute, letztlich Leute, die selber eben nie was produziert haben, die vielleicht, keine Ahnung, hört sich jetzt polemisch an, ist es wahrscheinlich auch, die Philosophie oder Soziologie oder Politologie studiert haben, die
Meistens
irgendwie,
Politiker oder von wem
ja,
redest du?
Politiker oder Leute, so, ne, die irgendwie sich irgendwie was schön träumen, die aber nie dazu beigetragen haben, wie ich ja auch nicht, den Wohlstand unseres Landes irgendwie zu erhöhen. Und wir gängeln die ganze Zeit die Leute, von deren Tatkraft wir eigentlich profitieren. Ja? Die gängeln wir mit immer mehr Regeln und eben nicht nur mit höheren Energiekosten und so weiter, weltweit einmalig hoch hier und machen denen das Leben schwer, sondern eben auch mit Bürokratie. Und wenn ich dieses Lieferketten, weiß Gott was, Dingsdangsgesetz richtig verstanden habe, dann führt das eben letztlich auch zu mehr Bürokratie. Und das lehne ich mittlerweile so ab, ja, weil es uns so schadet, weil es einfach Zeit und Nerven verbrennt. Und da muss man eben auch Prioritäten setzen. Ja. Und das muss man dieses Gesetz meines Erachtens zumindest anders stricken, ja, sodass auf die Unternehmen nicht immer mehr Bürokratie zukommt. So, das ist jedenfalls das, was ich da zu bedenken gebe.
Okay, also Lieferkettengesetz bedeutet ja, dass ein Unternehmen nachweisen muss, was, wo und wie produziert wird.
Genau, und das würde ich
Oder
eben
wie?
umkehren. Du hast ja dadurch hast du diese enormen Berichtspflichten, ne? Du musst eben ganz viel, du musst eben alles wieder dokumentieren. Das ist ja auch für Pflegekräfte eben auch und für Ärzte, die ja teilweise echt keinen Bock mehr haben, weil die ihren eigentlichen Job nicht mehr ausführen können, ne? Wenn ein Arzt 50%, ich weiß nicht wie viel genau, aber diese ganze Scheißbürokratie, ja, du leistest nicht das, du bringst nicht das, was du eigentlich kannst und was du gelernt hast und womit du Leuten nutzt. Du musst Bürokratie machen, weil der Staat dir misstraut. Na, das ist alles Verschwendung von Lebenszeit und von Nerven und von Geld und so weiter. Ne? Und davon müssen wir eben immer weg. Und die Alternative wäre doch möglicherweise bei diesem Lieferkettengesetz, dass man eben auch einen positiven Label kriegt, wenn man eben wirklich nachweist, dass man es gut gemacht hat. Aber nicht, dass alle in die Pflicht genommen werden und alle ständig berichten müssen, was sie alles tun, obwohl sie ja vielleicht alles richtig machen. Ja.
Okay, ich gebe dir mal ein paar Zahlen zu deinen Argumenten gerade. Also das Lieferkettengesetz betrifft, wenn überhaupt, Unternehmen ab 500 Mitarbeiter. Das sind nicht mal 11.000 Unternehmen von über 3 Millionen Unternehmen in Deutschland.
Moment mal, 11, ja, aber 11.000 Unternehmen mit wie vielen Beschäftigten?
Ab
Okay,
500.
ab 500, ja.
Also, es sind gar nicht so viele. Und wenn du ab 1.000 nehmen würdest, wären es, glaube ich, 3.000 Unternehmen. Also, dann sind es wirklich nur die ganz Großen. Und einer dieser Großen, ich gebe dir ein weiteres Beispiel aus von dem Chef von KIK, also auch ein dieser Unternehmen in Innenstadtlage, die du nicht kennst, weil du da nie rumläufst. Aber KIK hat es geschafft, seine Lieferketten jetzt schon transparent zu legen und trotzdem T-Shirts für 2,99 € anbieten zu können. Das habe ich letztens gehört bei Markus Lanz. Da saß der Herr nämlich, der Chef von KIK. Und zur Bürokratie ist natürlich ein Riesenthema. Das wird ja gern aufgefahren. Dagegen, gegen das Lieferkettengesetz, hatte er für sein Unternehmen sagen können, dass es der Herstellkosten nur ausmacht. Die Bürokratie in seinem Unternehmen entlang dieser ganzen Gesetze und Richtlinien, die er erfüllen hat. 1,5%
Ja, aber
Bürokratiekosten.
1,5% bei so einem Milliardenunternehmen, ist das nicht irgendwie verdammt viel?
Naja, also klar, für ein kleines Unternehmen ist es wenig, für ein großes ist es viel. Das ist immer die Relation in Prozenten am Gesamten. Aber wenn du für 100 € Produktionskosten etwas verkaufst, das dann 200, 300 € kostet, davon fallen 1,50 € für alle bürokratischen Regelungen, die er administrieren muss, dafür Leute beschäftigen muss, damit das alles erfüllt wird. Findest du das wirklich so hoch?
Ich frage mich, also mein Verständnis vom Leben ist irgendwie so, du machst was, du gehst davon aus, dass die Leute sich fair verhalten und wenn nicht, dann muss man das eben nachprüfen und dann kommt die Polizei und dann wirst du bestraft, wenn du gegen Regeln verstoßen hast. Aber dass du von vornherein ständig irgendwie nachweisen musst, dass du dich vernünftig verhältst, muss ich mich ständig irgendwie rechtfertigen, dass ich keinen umgebracht habe oder dass ich im letzten Monat keinen Ladendiebstahl begangen habe oder so, muss ich das auch dokumentieren?
Jetzt wirst du ein bisschen polemisch,
Ja,
sehr gut.
vielleicht, ja, aber ich will einfach nur, mich stört diese Herangehensweise grundsätzlich, ja, dass man eben immer nachweisen muss, dass man irgendwie alles richtig getan hat. Das hat was mit Misstrauen zu tun und vielleicht ist das ja auch berechtigt, aber wenn man den Leuten.
Sorgfaltspflicht. Da habe ich Misstrauen in Sorgfaltspflicht. Also ich finde, als Unternehmen hast du A, Sorgfaltspflicht zu wissen, woher das Zeug kommt, das du verkaufen willst, damit du auch transparent und ehrlich kommunizieren kannst. Weil wenn du es nicht weißt, dann sind wir ganz schnell auch bei dem Thema Greenwashing, wo ich vorgebe, etwas zu tun, aber schon weiß, dass es so gar nicht stimmt. Also es gibt ja genügend Beispiele an Unternehmen. Ich habe dir noch eins mit, also KIK, was wir jetzt ein deutsches Unternehmen in Innenstadtlagen, die können für 2,99 € das T-Shirt anbieten. Da wurde auch gesagt, wie geht das überhaupt? Würde jeder sagen, Kinderarbeit, Bangladesch,
Ja.
also die ganzen Bilder, die man hat, und hat das aufgedröselt. Die Ware wird nicht geflogen, sondern in Containern über die Meere geschippert. Die Läden sind nicht in der 1A Innenstadtlage, also da, wo alle vorbeilaufen, sondern in Nebenstraßen. Ist ein Vielfaches weniger als sogenannte 1A-Lagen. Die machen sehr, sehr wenig Werbung und schon gar keine super teure Influencer-Werbung in den sozialen Medien. Dann produzieren die nur Dinge, die sie bis zum Ende abverkaufen. Also da wird nichts verbrannt nach dem Motto, die Kollektion ist durch, hat niemand interessiert. Wir haben es schon versucht, billig zu verscherbeln in Saleswochen und irgendwann wird es dann verbrannt. Bei denen wird alles bis zum Schluss abverkauft und sie schaffen es eben auch nach Bangladesch zu fahren. Und das wäre jetzt eine Vorgabe im Rahmen dieses Lieferkettengesetzes, unangemeldet zu prüfen. Und dann hat der erzählt, fand ich ein sehr witziges Beispiel, wenn die Prüfer dort ankommen, das Erste, was die machen, ist, dass sie einen Brandalarm auslösen.
Ah, okay. Ja, wegen dieser Sache damals in Bangladesch, wo das Ding
Wahrscheinlich.
da abgefackelt ist, ne?
Und dann sehen die ganz genau, gibt es Abläufe, die geregelt sind, wie was dann wie zu tun ist in den Notfällen, auf was wird geachtet. Also das fand ich wirklich mal ein sehr spannendes, also dafür liebe ich dann Medien, die es schaffen, einfach gute Beispiele zu bringen, um mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit auch zu machen.
Land müsste
Weil,
man jeden Abend gucken, aber ist mir auch manchmal zu spät.
genau,
Ja, was ich nicht.
aber deswegen erzähle ich dir jetzt. Man musste es schon nicht mehr gucken, aber das ging wirklich breit, fand ich an. Es gibt aber auch andere Unternehmen, nur um dir was anderes zu geben, wie Lululemon, das wirst du auch nicht kennen, obwohl die weltweit, die kommen aus dem Yoga-Bereich und haben dann Yoga-Trend aufgenommen und haben die ganze Kleidung, weiß schon, Matten und so weiter. Und die werben explizit damit. Die sagen dann, be honest, be well, be planet. Also sei gut, sei ehrlich und dann tust du alles, um den gesunden Planeten wiederherzustellen. Ist ja ein Wahnsinnsversprechen.
Ja.
Die sind wahnsinnig groß geworden, ganz schnell mit Milliarden, weil es anscheinend doch genügend Käufer, also Menschen gibt, die sagen, finde ich gut, dafür gebe ich auch vielleicht ein bisschen mehr Geld aus. Und da konnte aber nachgewiesen werden, dass die zum Beispiel für Energieverbrauch 70% über Ökostromzertifikate überhaupt nur realisieren können. Ne? Also die kaufen frei. Kommen aber mit dem Versprechen an, wenn du diese Yogamatte kaufst, dann stellen wir für dich wieder den gesunden Planeten her. So natürlich absurd, ne? Und es muss zu Recht abgestraft werden.
Ja, das wird ja ganz viel betrogen, aber auch bei diesen Sicherheit, bei diesen Prüfungen da, ob eine Firma wirklich keine Kinderarbeit und egal was. Mittlerweile ist es ja auch zum Geschäft verkommen, dass dann eben da Firmen sind und dann wechseln die einfach das Firmenschild aus und die Prüfer werden zu einer falschen Firma geschickt und solche Sachen. Ich kann jetzt natürlich auch nicht beurteilen, ob das so Einzelfälle sind, aber das ist eben immer, es gibt eben auch immer solche Tricks, ne? Und das ist das Schlimme, dass das Vertrauen so erschüttert wird in alle möglichen Label. Ist tatsächlich Bio, heißt das tatsächlich wirklich immer, dass wirklich fürs Tierwohl was getan wird? Und also man muss, irgendwie müsste man dafür sorgen, dass man sich wirklich darauf verlassen kann, dass wenn jemand ein positives Label kriegt, ja, dass es dann auch wirklich so ist, ne?
Ja, da wäre ich jetzt anders, weil Label bedeutet wieder, es ist wieder reglementiert, beziehungsweise muss sich zertifizieren lassen und so weiter. Da sind wieder kleinere Unternehmen im Nachteil, weil die sich das oft nicht leisten können. Deshalb finde ich, um auf das Lieferkettengesetz, also du weißt ja, anders als du, finde ich schon, dass wir auch als Einzelner schon auch dafür verantwortlich sind, wie wir mit unserem Planeten umgehen. Weil die Politik, das sind ja auch Menschen, die von uns gewählt wurden, um für uns Entscheidungen zu treffen. Und wenn uns die nicht passen, dann können wir sie das nächste Mal wieder abwählen. Aber auch Unternehmen sind ja nicht die Unternehmen, sondern es sind Menschen, die Entscheidungen treffen müssen, entweder weil ihnen das Unternehmen gehört oder weil sie angestellte Entscheidungsträger sind. Und ich als Kunde bin eben auch ein Mensch. Und wenn du es so betrachtest, dass das Nachhaltigkeitsthema ein menschengemachtes ist, ob wir schaden oder nicht. Wenn du von dem Ansatz ausgehst, dann kommst du zu einem Ergebnis wie ich, dass ich sage, okay, ich fühle mich als Mensch, der Kunde wird, wenn er etwas kaufen will, schon auch in der Verantwortung, vielleicht eher als mündiger Konsument
Ja,
aufzutreten.
du,
Kann
das ist ja
aber
schön und
erst.
gut. Aber guck mal, das ist doch viel sinnvoller. Zum Beispiel, wenn eine Gesellschaft zu dem Ergebnis kommt, dass Plastiktüten schlecht sind. Das weiß ich zum Beispiel auch nicht, ob Plastiktüten wirklich so schlecht sind im Vergleich zu Papiertüten. Ich glaube, Papiertüten muss er eben verwenden, was dann letztlich eben auch keiner macht, ne? Damit es nicht wirklich besser ist. Damit es wirklich besser ist als eine Plastiktüte. So, ich persönlich, wenn ich eine Plastiktüte kriege, benutze ich eine Plastiktüte, ne? Ich bin aber trotzdem, wenn ich in der Politik bin, bin ich ausdrücklich dafür, wenn sich Plastiktüten als schlecht erweisen, was ich nicht weiß, aber wenn sie sich als schlecht erweisen, bin ich dafür, sie einfach zu verbieten. Peng. So, und dann hat niemand wird mehr belastet mit der Frage, ich würde ja gerne, aber ich darf nicht und das ist nicht gut und von mir hängt es auch irgendwie ab. Ja. Wieso soll man da nicht einfach solche Sachen regeln? Ja? Man hat ja auch genauso, wie man regelt, dass die Leute irgendwie dann eben Sicherheitsgurt tragen im Auto. Das wollte auch erstmal keiner, dann hat man es eben gemacht, das rettet ohne Ende Menschenleben. Ja? Also insofern, es geht über Regeln. Und ein Beispiel noch, und das habe ich nämlich in meinen 3 Jahren in Amerika, habe ich das gelernt. Also in Deutschland arbeiten ja Arbeitgeber dann schon ganz vernünftig mit Betriebsräten und Gewerkschaften zusammen. Ne? Und mit denselben Arbeitgebern, mit deutschen Arbeitgebern, hatte ich in den USA zu tun, bei Volkswagen und anderen Firmen. Ne? So, und die versuchen wirklich Gewerkschaften rauszudrängen. Und ich sage dann, sag mal, ihr seid doch selber Sozialdemokraten, ihr habt doch in eurem Unternehmen in Deutschland, da habt ihr da auch ein vernünftiges Verhältnis. Wieso macht ihr das hier anders? Ja, wieso versucht ihr die rauszudrängen? Und dann sagen die, ja, weil wir hier können. Ja, weil die Gesetze einfach anders sind, weil es ein anderes Klima ist. Und wer will schon die Macht teilen? Ja, nämlich in dem Fall mit den Gewerkschaften, wenn man es nicht muss. Ja, und da ist mir wirklich so ein Licht aufgegangen, genau das einzelnen Menschen und der Moral zu überlassen, einzelner Menschen. Ja, auch diese Selbstverpflichtung von deutschen Unternehmen, auch was Behindertenpolitik angeht und sowas alles, ja, oder mehr Gleichstellung, also mehr Frauen in Unternehmen. Immer wenn es freiwillig ist, scheitert es. Du kannst jedes verdammte Beispiel in Deutschland nehmen, ja, wo es um Selbstverpflichtung geht und wirklich um die Moral von einzelnen Menschen und so weiter. Und es funktioniert einfach nicht, ja. Und bei Firmen ist es sogar noch was anderes, aber den Privatmenschen diese die Pflicht und diese Entscheidungsqual immer aufzulegen, also ne, das ist jedenfalls nicht mein Ansatz. Ne? Ich verstehe das, finde ich toll von dir, aber da würde ich eben sagen, Nick, du bist so und viele Menschen sind so und das bewundere ich auch und das ist toll. Aber andere Menschen sind anders und die muss man auch respektieren.
Absolut. Wir ringen ja nur darum, was ist ein Lösungsweg. Nichts anderes machen ja Unternehmer jeden Tag und genauso Politiker jeden Tag, weil die stehen ja dann im Rampenlicht. Die kommen dann von der anderen Seite und sagen, schon wieder eine neue Regelung, schon wieder ein Verbot. Und du weißt, was das dann im politischen Diskurs alles bedeuten kann, ne? Dann kommen auch mehr die extremen Kräfte am rechten und linken Rand. Also das haben wir ja eh schon. Und ich gebe dir recht, Lieferkettengesetz, eine Wahnsinnsbürokratie, anders geht es ja gar nicht. Da müsste dann so eine Kleiderschrankregel her. Ne? Wenn ein neues Gesetz kommt, muss ein altes
Ja.
sozusagen rausgeschmissen werden,
Genau.
um mal aus Hausfrauensicht zu bewerten. Also da wäre ich ja auch komplett bei dir. Trotzdem fand ich das spannend, dass es bei so einem Unternehmen wie Kick nur 1,5% ausmacht von denen. Also das finde ich noch recht überschaubar, aber alles ist zu viel. Das ist klar. Dann kommen wir doch zu deinen und meinen Tipps, wie man aber auch bei dem Thema mehr Arsch in der Hose zeigen kann. Also, wenn ich beim Persönlichen bleibe, dann sage ich, naja, guck drauf, wo es produziert wird. Weil das ist gesetzlich geregelt, das muss überall draufstehen. Inzwischen sogar bei Lebensmitteln. Und dann ist es deine freie Entscheidung zu wählen, ne? Wenn der Style passt, nehme ich dann lieber das Made in Bangladesch oder das Made in Mönchengladbach,
Aber
ne?
Moment mal,
Aus
das ist ja, wenn du hast ja gesagt, Kick hast du ja als positives Beispiel genannt und Kick lässt ja auch irgendwo im Fernost
Überall produziert.
produzieren. Insofern ist da wahrscheinlich, ne, wenn Kick so vorbildlich ist und die aber in China ihre Hosen produzieren lassen und ihre Klamotten, dann ist doch im Grunde China sogar eine gute Wahl, oder nicht?
Genau, also die legen es offen. Genau, also das musst du dann aber wissen, weil es gibt ja auch andere, die für 2,99 ein T-Shirt, also ich finde den Preis trotzdem absurd, aber die scheinen das hinzukriegen. Weil ein anderes Beispiel, es sind ja diese Phänomene, wo chinesische Riesen wie Shein und Temu, sagt dir das was?
Nein.
Also Shein geschrieben und Temu geschrieben. Da wirst du gerade im Online-Bereich zugemüllt mit Werbung. Und da gibt es alles für 1,99, 4,99 über Kleidung. Also praktisch der Amazon aus China, der alles billig reinwirft. Und die machen folgendes Geschäftsmodell, und das ist ganz neu, deswegen erwähne ich es und deswegen nochmal zum Lieferkettengesetz. Die produzieren alles in China, sind chinesische Firmen. Und was die ausnocken, sind die Händlersysteme. Weil online du ja aus Deutschland heraus am chinesischen Fließband direkt ordern kannst. Genau das machen die. Jetzt umgehen die da heißen, alles, was über 150 Dollar wird in Dollar gemessen, geschickt wird aus China, kann unverzollt bleiben. Und was machen die? Wenn du da was für 300, was schwierig ist, weil ja alles nur 3,99 kostet, bestellst, wird das in zwei unter 150 Dollar Paketen geschickt. Damit wird Zoll, also die hebeln alles aus und zahlen auch sogar noch keine Umsatzsteuer. Also das geht wirklich zu Lasten von allen. Aber du, Markus, kannst dort jederzeit deine Sachen bestellen. Die kriegen gerade wirklich über 400.000 Pakete täglich. Kommen aus China nach Deutschland als Direktimport. Das ist da eigentlich, wo ich, da würde ich dir jetzt recht geben und sagen, da kann der Einzelne, ist da ausgenockt, da muss die Politik sagen, das geht nicht, da wird Zoll umgangen, da muss Umsatzsteuer, also man muss diese 150-Dollar-Regel irgendwie nach runterbringen. Ich habe jetzt gelesen, Frankreich macht es schon, die wollen diese beiden Firmen mit 10 Euro Strafgebühren pro Produkt erlegen, damit das Geschäftsmodell einfach, ja,
Du
also.
musst auch die Retouren von bei Amazon und Co. und so, du musst halt die Retouren, die müssen halt 5 € kosten mindestens, ja. Und dann ist der Spuk eben möglicherweise auch vorbei. Das kann doch nicht wahr sein. Jeder, der mit offenen Augen durch die Städte fährt, überall neuerdings seit einigen Jahren ist immer eine Spur, ist immer belegt durch irgendwelche Lieferwagen, die da stehen. Das ist doch Wahnsinn, wie die durch die Städte fahren, weil die Leute gewissenlos irgendwie einfach 3, 4 Sachen zur Ansicht kaufen und dann schicken sie es einfach zurück und das kostet sie nichts, ja. Also insofern, das ist da auch so. Also solche Sachen muss man doch einfach regeln, dass sowas einfach nicht passiert, ja, weil letztlich schadet es ja im Grunde unserem ganzen Land, ja, und so einer ganzen Gesellschaft, ja.
Absolut. Aber sag mal, Markus, wo kaufst denn du ein? Also du hast gerade vorhin schon gesagt, in Innenstädte gehst du nicht. Online kaufst du auch nicht. Aber wo kaufst du denn deine
Ach,
Jeanshosen?
ich habe in Spiekeroog auf meiner Lieblingsinsel, da bin ich halt häufig und da ist ein Laden und da kaufe ich seit, weiß ich jetzt, 15 Jahren, kaufe ich da
Ah.
immer, wenn ich wirklich was sehe, was mich wirklich begeistert. Ansonsten trage ich eben Sachen mit Löchern, auch meine Hosen mit Löchern, obwohl mit Löchern in den Knien mache ich eben nicht, weil es dann aussieht, als wenn ich irgendwie eine modische Hose gekauft hätte, direkt mit
Wissen auch zu
Löchern
alt
drin.
dafür.
Und das ist mir so peinlich, dass man denken könnte, ich sei modisch, ja, weil so doof bin ich auch wieder nicht, dass ich auf diesen Scheiß reinfalle. Also das ist meine Eitelkeit, dass ich nicht modisch aussehen will. Ne? Und deswegen, ich trage aber tatsächlich Sachen, die 20 Jahre alt sind oder noch älter und akzeptiere auch Löcher mittlerweile. Einfach, ja, das ist mein, ja, vielleicht ist das mein Beitrag, ne? Aber
Absolut.
Stücke, die ich mag, ja, die trage ich eben einfach weiter. Und
Also
deswegen.
da sind wir jetzt aber schon voll drin. Wie kann man mehr Arsch zeigen im sprichwörtlichen Sinne in der Jeanshose, indem man sie so lange trägt, wie irgendwie geht? Ist besser als jeglicher Neukauf einer Jeanshose, den man verschieben könnte.
Genau, ich mache mir dann lieber einen hässlichen Flicken drauf, ja, dann sieht es wirklich nicht so aus, als wenn ich diese eine kaputte Jeans gekauft hätte. Aber
Okay, aber wenn man doch ab und zu ja mal wieder was Neues kaufen muss. Auch Haushaltsgeräte, was weiß ich, es fällt ja doch immer was an. Also finde ich schon einfach, sich ein bisschen bewusster Gedanken zu machen, mal drauf zu gucken. Es gibt meistens eine Alternative, die nicht erst 40.000 Kilometer um die Welt reisen muss, ne? Es gibt für Haushaltsgeräte ja deutsche Unternehmen wie Miele, was weiß ich, Spülmaschine, Waschmaschine. Ich finde zum Beispiel Lebensmittel ist ja auch ein Riesenthema. Na, da weißt du ja auch nicht, woher es kommt. Also ich liebe es, wenn ich nicht vom Bauern kaufen kann, ich bin ja ein Landei, wie du weißt, dann gehe ich gern halt auf die Bauernmärkte in der Stadt, auch hier in Düsseldorf.
Ja,
Da kriege ich dann
genau.
keine Himbeeren im Winter, ne? Weil die wachsen halt nicht im Winter. Also es schürt auch so ein bisschen ein Gespür dafür, ach, was hat denn gerade Saison, ne? Was kann ich mir denn damit kochen? Also einfach da nochmal Anstöße zu kriegen, weil wir ja im Supermarkt gewohnt sind, ganz viel.
Andererseits, du merkst ja, ich bin ja, weißt du, Nicola, wir sind ja sowieso einer Meinung, was die Ziele angeht und Umweltschutz und so weiter. Und es gibt überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass ich nicht möchte, dass Leute ausgebeutet werden. Ich finde das alles skandalös. Ich versuche eben alles in Frage zu stellen, ja, aber eben auch mit gesundem Menschenverstand. Und ich nehme, glaube ich, Menschen, wie sie sind. So, und jetzt nochmal zu den, ja, Himbeeren, hast du gesagt, im Winter nicht, ne? Schön und gut, aber zumindest als ich in Amerika war, damals jedenfalls gab es das ganze Jahr durch immer hochklassige, wahrscheinlich waren die alle bestrahlt, ja, aber total lecker Himbeeren, Blaubeeren. Und ich habe mir jeden Tag ein Müsli mit Himbeeren und Blaubeeren gemacht. Und das ist einfach verdammt gesund, ja, auch wenn es nicht saisonal ist. Und deswegen, ja, also ob ich das als Tipp jetzt wirklich weitergeben würde, ja, sagt man so, macht sicher Sinn, saisonal zu kaufen, wo es irgendwie geht, ja. Aber Kiwi zum Beispiel auch. Eigentlich ist es völlig irre, dass man Kiwis aus Australien holt, aber ich glaube, die werden in Europa mittlerweile wachsen ja auch. Aber die haben ja eben auch so einen bestimmten Effekt, einen gesundheitsfördernden Effekt, den andere Früchte nicht haben. Ja, alles nicht
Ja,
so einfach, ne?
Vielfalt im Essen. Ja, also ich stimme dir zu, aber es geht ja nicht um entweder oder, sondern sowohl als auch. Also ich glaube, so ein
Ja.
Bewusstsein dafür zu bekommen, aber dazu muss ich Infos kriegen, die müssen auch dann die Unternehmen zum Teil bereitstellen oder die Medien. Also ne, das sind ja so die Wege, aber einfach so ein bisschen mündiger werden in seinen Entscheidungen, ohne auf die Himbeere, wenn ich sie eben lecker finde, auch im Winter im Müsli, ne, aber dafür vielleicht bei was anderem zu sparen, wäre ja auch ein Weg. Also, das geht auf jeden Fall genauso. Aber ich finde, um ein anderes Beispiel zu bringen, noch mehr Arsch zu zeigen, ich finde zum Beispiel unsere ganzen Telekommunikationssachen, ne? Also welchen E-Mail-Anbieter nehme ich? Daten müssen ja gehostet werden. Also ich achte da auch aus datenschutzrechtlichen Gründen schon drauf, dass ich eher Telekom-Kunde bin und web.de-E-Mails habe, als so globale Riesen.
Ja, mache ich auch. Ich
Ne?
kaufe auch deutsches Auto. Ich habe ein deutsches Auto. Ich hatte bisher immer, ich hatte wenig Autos, aber wenn, dann habe ich deutsche Autos. Elektro versuche ich auch immer, Fernseher, Löwe. Ja, bei so einen großen Anschaffungen versuche ich das auch hinzukriegen.
Ne?
Aber das hat
Und
mit
dann
Umwelt nicht viel zu tun, ne? Das hat in erster Linie, Umweltaspekt spielt da für mich überhaupt gar keine Rolle, was das angeht. Und das ist eben eher bei großen Anschaffungen, dass es unserer Wirtschaft eben einfach dadurch besser geht, ne?
das spielt aber genau, das spielt bei den Themen eben auch rein. Klar, also wenn man es ganz aufbohrt, kriegt es eine wahnsinnige Komplexität, die einen nur umhauen kann. Ne? Das ist ja auch, also da bin ich schon auch ab und zu deiner Meinung, dass man nicht alles dem Einzelnen aufbürden kann. Du kannst nicht alle Informationen haben, aber jeder hat so seinen Bereich, wo er vielleicht auch merkt, da tut es mir gar nicht so weh, wenn ich vielleicht mal anders entscheide als bisher. Und es würde vielleicht sogar der Umwelt gut tun oder meinem Geldbeutel, weil es günstiger ist. Oder eben auch, dass ich die regionale Produktivität oder Arbeitskräfte damit auch unterstütze, damit wir unseren Wohlstand nämlich über Arbeitsplätze auch halten können. Also es sind alles keine einfachen Themen, deswegen reden wir ja drüber.
Was ich ja mache, kurioserweise, man glaubt es ja gar nicht, wenn man mir so zuhört, aber ich kaufe seit Jahren, Jahrzehnten kaufe ich keine Müller-Produkte von diesem Müller-Milch oder irgendwie sowas, weil der Chef, weil der nämlich irgendwann ist nämlich in die Schweiz ausgewandert, um Steuern zu sparen.
Ja.
Und irgendwie habe ich ihm das übel genommen. Und mein Problem ist nur, weil dem gehört mittlerweile auch Weinstefan, das habe ich irgendwie mal erfahren. Und Weinstefan macht verdammt gute Produkte, sollte ich
Das
jetzt ja nicht sagen, ja.
ja.
Aber das bezieht sich jetzt auch auf meinen Bann. Aber trotzdem, letztens brauchte ich eine halbe Liter Flasche Milch, weil ich mixe mittlerweile Hafermilch mit Kuhmilch. Und dann nehme ich nur eine halbe Liter Milch. Und das hat eben Weinstefan in meinem Supermarkt. Also ich bin über meinen Schatten gesprungen. Auch weil ich eben letztlich sage, letztlich von mir hängt sich ab und der Herr Müller, der kennt mich gar nicht und weiß es nicht. Und ich komme immer wieder dahin zurück, ja, dass der Einzelne eben doch nicht so viel machen kann. Und das ist ja vielleicht, ich will das jetzt nicht künstlich bemühen, aber das ist immer so meine Art zu sagen, das ist mein Teil von Arsch in der Hose, eben Sachen, die moralisch vielleicht nicht so einfach sind, die trotzdem auszusprechen, weil wir Menschen einfach so sind und damit auch klarzukommen, wie wir sind und daraus eben die besten Lösungen zu entwickeln, ne? Und nicht moralisch und du und du solltest das und das tun, was du ja zum Glück auch nicht machst, ne?
Nein, aber jeder hat ja so seinen Moment, wie du sagst, und das finde ich eben auch. Wenn ich was drüber lese, meine Beispiele waren jetzt T und A und Kick. Dein Beispiel ist Müller, ne? Und so hat jeder andere ja Themen, die ihm wichtig sind und die ihn dazu veranlassen, mal kurz, ne, in sich zu gehen, zu sagen, will ich das unterstützen? Und das finde ich, das meine ich immer mit so. Der Konsument hat eine wahnsinnige Macht, weil er entscheidet, was er kauft. Und wenn er sich bewusst gegen was entscheidet, mag es beim Einzelnen noch keine Relevanz haben. Also der Herr Müller wird weiterhin viel Steuern sparen können in seinem Wohnort Schweiz. Aber wenn es immer mehr machen, dann kann das schon eine Kraft entwickeln, ne? Und wenn es dann auch noch, sage ich mal, Journalisten gibt oder unabhängige Medienvertreter, die das ein oder andere mal nachrecherchieren. Na, und auch hinterfragen, was so Unternehmen eigentlich publizieren und was sie dann wirklich machen. Das ist schon spannend und jeder hat so seine eigene Grenze, wo er sagt, also das finde ich jetzt echt nicht mehr okay und das will ich auch nicht unterstützen.
Ja, man müsste das ein bisschen so ein bisschen köcheln lassen in der Öffentlichkeit. Es müsste so bestimmte Firmen geben, von denen man eben wirklich dann weiß, so, die machen das aber so und so. Ja. Und das würde vielleicht eine gewisse Kraft entfalten. Aber dazu müssten eben Medien, müssten dann eben wirklich mal so ein bisschen Dauerfeuer machen. Ob das dann alles, ja, müsste man auch nochmal drüber nachdenken, glaube ich.
Ja, schau mal, die Medien haben jetzt auch um auf deinen Herrn Müller aktuell seine AfD-Nähe ja groß publik gemacht. Also mal gucken, ob ihm das wirklich schadet oder ob ihm sogar nutzt. Aber siehst du, doch, Medien haben, glaube ich, ab und zu schon mal auch ein Punkt, wo dann ein Konsument wirklich zum Nachdenken kommt, will ich das in Zukunft weiterkaufen oder nicht? Aber ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, was jeden von uns betrifft, dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, weil es halt immer um die Frage geht, was kaufe ich mir und vielleicht unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch geht, muss ich es gerade echt schon haben oder tut es mein Altes noch eine Weile. Das ist, glaube ich, das Nachhaltigste, was jeder von uns machen kann. Aber Markus, unser nächstes Thema soll etwas leichter werden, oder?
Keine Ahnung. Also ich hätte ein
Ja.
neues schönes Thema, nämlich Gerhard Schröder, und zwar den zu verteidigen. Das finde ich interessant. Weiß aber
Ah,
nicht, wie das zu deinem
den
Konzept passt,
Punkten
aber das wäre mal Arsch in der Hose.
Vielfalt über Völkerverständigung, das würde ich jetzt bei Herrn Schröder ableiten, dass er das schürt oder eben auch nicht. Ja, können wir mal überlegen. Aber ich meinte eigentlich als nächstes Thema schon einen kleinen Spoiler für unsere Zuhörerinnen. Du hattest dir ja Fußball gewünscht, ne?
Ja, können wir auch machen.
Das können wir, glaube ich, schon verraten. Das wollen wir als nächstes machen.
Na gut, dann machen wir das.
Oder? Ist ein bisschen einfacher. Und ich habe dir ja schon versprochen, ich werde dich nicht nach der Abseitsregel fragen, die ich bis heute nicht verstehe.
Okay, kein
Na,
Problem.
wir gucken mal.
Ja.
Also, dann
Gut,
wünsche ich
dann
dir
danke
noch
ich
einen
dir.
fröhlichen Tag.
Okay, tschüssi.
Tschüss. Danke dir fürs Reinhören in unseren Podcast. Und lass uns sehr gerne ein Like da, teile uns mit Freunden und Familie. Und am besten abonniere unseren Podcast, um immer wieder Anregungen von Mutmachern zu erhalten, wie wir alle mehr Arsch in der Hose zeigen können für mehr Nachhaltigkeit und Vielfalt in unserem Leben. Bis zum nächsten Mal.